Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geistzeit. Ich kann euch sagen, wir haben es gewaltig lustig hier gerade in unserem Aufnahmestudio. Bei mir sitzt wie immer der Thorsten Dietz, aber es ist noch eine andere Person heute zu Gast und ich beschreibe euch mal, wie die hier sitzt. Sie hat Schlangenstrumpfhosen an, sie hat eine Schmetterlingshaarspange, Cowboyhut um ihre Augen ist Glitter, roter Schal, Cardigan, nein, so sitzt du nicht hier, aber du hast dir gerade eine 13 auf deine Hand gemalt. Jana Horstmann, bist du ein Swiftie?
Ja, also in der Vorbesprechung oder in den Gedanken, die wir schon miteinander besprochen haben, stand auch die Frage Swiftie, yes or no. Ist schwierig. Swiftie ist ja so eine Kategorie, die mittlerweile schon sehr negativ konnotiert ist, weil Swifties auch schon sehr enthusiastisch sind und auch sehr schnell irgendwie abwerten, wenn Kritiker irgendwie kritische Anfragen haben an die Person, um die es heute gehen soll, nämlich Taylor Swift.
Ja.
Insofern würde ich sagen, glaube ich, bin ich kein Swiftie, aber ich bin schon sehr enthusiastisch und ich habe mich jetzt auch irgendwie in den letzten Monaten sehr in das Taylorverse eingearbeitet und gehe auch auf ihr Konzert, worauf ich mich schon mega freue.
Oh my goodness, du hast Tickets gekriegt?
Ich hab ein Ticket mir gekauft. Ehrlich? Also ich gehe alleine hin und ich...
Was kostet das?
250 Franken.
Oh. Das sind noch die günstigen, ne? Inzwischen ab 500 gibt es noch so.
Genau, das sind dann die Special-Tickets, wo man dann irgendwie mit Loge und man kriegt dann irgendwie Schweißtropfen von ihr ab oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Aber, okay. wir haben uns entschieden, Taylor Swift hineinzunehmen in unser Dossier über den Zeitgeist. Ich möchte mit euch in einer ersten Runde mal darüber sprechen, warum ist der Zeitgeist vielleicht besser in den Musikcharts zu finden als zum Beispiel bei einer Nobelpreisverleihung oder so? Also was versprechen wir uns so ein bisschen auch von unserem Unternehmen hier? Jetzt könnte man natürlich böse sagen, naja, ihr seid ja selber auch Zeitgeisti in eurem Podcast Geistzeit. Ja, sind wir, oder Thorsten? Ja, geben wir offen zu.
Natürlich.
Und Zeitgeisti ist natürlich, dass du dir mit so einem großen Namen, mit so einem viel diskutierten Thema dann vielleicht auch Aufmerksamkeit und dich ein bisschen im Lichte der großen Sonne Taylor Swift dann auch sonst und davon profitierst. Was ja übrigens bei den Swifties auch tatsächlich der Fall ist, ne? Also es gibt ja viele, viele Fans von ihr, die machen selber eine ordentliche Karriere als Leute, die in ihrer Nähe sich aufhalten, mit ihr unterwegs sind. Aber mich interessiert jetzt echt so, was denkt ihr, Taylor Swift, Zeitgeist?
Ja, ich glaube, man versteht die eigene Zeit nicht, wenn man nicht die großen Ereignisse beobachtet, die so stattfinden. Und gehen wir zurück auf einen der berühmtesten Zeitgeist-Schnüffler der Weltgeschichte, Hegel. Der junge Hegel hat mal Napoleon gesehen auf dem Pferd. Und es lief ein Schauer über seinen Rücken, weil er das Gefühl hatte, den Zeitgeist, den Geist der Zeit, personifiziert an einem Punkt konzentriert zu sehen. So, und er hatte natürlich recht, Napoleon war derjenige, der ein ganzes Zeitalter verkörpert hat. Soweit ist Taylor Swift noch nicht so. Aber wer Taylor Swift heute nicht kennt, ist ein bisschen weltfremd einfach, ne? Weil es ist das größte Ereignis im Moment an Musikgeschäft und an Konzert und an Impact weltweit. Man sollte das mitkriegen und sich ein bisschen fragen, warum, was ist denn da los und so. Und das machen wir heute.
Du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, man kann nicht unbeteiligt bleiben oder sich nicht zu Taylor Swift nicht verhalten. Also man muss sich irgendwie zu ihr verhalten. Sei es, dass man irgendwie mal ein paar Lieder hört und dann irgendwie feststellt, kann ich was damit anfangen oder nicht. Man kommt nicht umhin mitzubekommen, dass sie eine gerade der größten Tourneen, die es jemals gab, plant mit über, glaube ich, um die 90 Shows, die sie spielt, über 90 Shows in Europa, in Südamerika, in natürlich auch Nordamerika, in Asien. Man bekommt mit, wie viele Grammys sie abräumt und ist damit schon auf einer Höhe mit den ganz Großen und hat da mittlerweile ungeahnte Höhen und Ausmaße erreicht. Und ich glaube, das kriegen wir zumindest medial aktuell unglaublich viel mit. Sie wurde letztes Jahr zur Times Person of the Year gewählt. Man kann sich nicht zu ihr verhalten. Man kann sie kritisieren, man kann über ihre Musik reden, man kann darüber reden, wie sie sich vermarktet. Man kann einfach viel zu ihr sagen und es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, lasst mich mit ihr in Ruhe, aber die sagen eben auch, lasst mich mit ihr in Ruhe. So, ich will nichts von ihr wissen.
Ja. Ich habe nochmal gedacht, wenn man sich anschaut, dieses ganze Zeitgeist-Vokabular, also wenn Menschen versuchen zu beschreiben, Zeitgeist, was soll das jetzt sein und welche Worte verwenden wir dort, dann gibt es eben immer auch die Richtung, dass man sagt, Zeitgeist, das ist so der Geschmack der Zeit, ne? Aber es gibt auch so die Richtung, dass man sagt, Zeitgeist, das ist so ein, der klingt, ne, der hat Vibes, das sind so Stimmungen, den muss man sich die muss man fühlen, die muss man auch irgendwie so ein bisschen intuitiv sich denen auch öffnen. Und ich dachte jetzt eben auch, vielleicht ist das jetzt so die Folge in unserem Dossier über den Zeitgeist, wo ganz stark auch dieser Aspekt von Zeitgeist als eine Art Klang, als ein Ereignis von Resonanz. Ich glaube, es wird heute auch ganz stark um die Sehnsüchte der Menschen gehen. Da wären wir nah so bei einer der Thesen über den Zeitgeist, dass Zeitgeist eben eine sehnsuchtsbefeuerte und getriebene kulturverändernde Kraft ist und dass die Sehnsucht, die Gefühle eigentlich unsere Gesellschaft und unsere Kultur stärker prägen und verwandeln und in die Zukunft bringen, als das der Verstand und die Vernunft tun.
Du hast gerade davon gesprochen, wie der Zeitgeist klingt oder welche Sehnsüchte vielleicht auch im Zeitgeist anklingen können. Da würde ich direkt mal ein erstes Musikstück von Taylor Swift einbringen wollen. Sie hat ja 2022 das Album Midnights veröffentlicht. Und ich finde, ein Lied oder das Lied, was quasi aus diesem Album spricht, was total den Zeitgeist zu der Zeit, also mittlerweile schon anderthalb Jahre her, aber getroffen hat, war einfach Anti-Hero. Mhm. Wo man sagen kann, das ist Zeitgeist in seiner reinsten Klangform vielleicht auch gewesen. Weil sie in dem Song einfach so viel von dem Zeitgeist irgendwie angesprochen hat, was gerade irgendwie in der Gesellschaft nach den Jahren der Pandemie mit so einer Neuorientierung, mit einer innerlichen Neuausrichtung, mit ganz vielen Sehnsüchten, aber auch ganz viel Selbstauseinandersetzung irgendwie anklingt, dass ich so gerade spontan, als du das gesagt hast, wie klingt der Zeitgeist, dachte ich ja, 2022 war Anti-Hero in Midnights, das Album, für das sie dann auch wieder das Album of the Year Grammy gewonnen hat, war einfach so für mich der musikalische Zeitgeist der Zeit damals.
Und versuchen tun's ja viele, ne? Also ganz viele haben versucht, den Sound von Corona und so. Es gab ja auch Gutes, aber sie trifft den Nerv und das weltweit, ne? Also ihre Konzerttournee hat ja in Australien, also Riesen-Event. Die Nationalbank hat gesagt, wir müssen das Bruttosozialprodukt, die Prognose bisschen nach oben korrigieren. So ein Impact ist das, weil so viele Menschen kommen und Geld ausgeben. Singapur hatte sie Konzerte, das hat zu nationalen Verstimmungen geführt, weil Singapur offiziell offenbar exklusiv für Singapur diese Asienkonzerte gekauft hat und Malaysia und Philippinen verschnupft waren. Also Regierungen haben darüber gestritten, geht das? So, und dieser Impact, ob Japan oder USA, ob Europa oder Australien, das ist halt sehr besonders, dass sie weltweit den Nerv vieler Menschen trifft mit ihren Zeitansagen, mit ihren lyrischen und musikalischen Zeitansagen, was gerade passiert.
Das würde ich gerne eben noch konkreter haben von euch. Was ist es dann, was an Zeitgeist konkret fassbar wird? Aber vielleicht können wir erstmal einsteigen. Wie hast du, Jana, wie hast du, Thorsten, zu Taylor Swift gefunden? Also hier direkt mal mein Outing. Ich habe zu Taylor Swift gefunden.
Nicht gefunden.
Weil, nein. Gestern Abend habe ich die Tür zum Schlafzimmer meiner Tochter aufgemacht und habe ihr gesagt, I'm in love with Taylor Swift.
Du?
Weil gestern hatte ich echt so einen Flash. Ich habe mir also jetzt ein Buch über sie und habe dann mit dem Buch so die wichtigsten Songs reingehört und habe dann gestern auch noch die Miss Americana angeguckt auf Netflix. Und naja, also müssen wir auch nochmal kritisch drüber sprechen, vielleicht, was das für eine Narrative, für eine Story ist, in die sie da eingekleidet wird. Aber
die sie sich vielleicht auch selber ausgesucht hat.
Ja, natürlich.
Das stimmt.
Okay, aber also eben, ich war gestern schon so ein bisschen, dass ich dachte, wow, hey, puh, echt sehr interessant. Und Ja, die Musik gefällt mir auch immer besser. Ich merke aber, das musst du eigentlich jetzt 10 oder 20 Mal hören, um eben in die Texte reinzukommen. Das war jetzt mein Outing. Ich sitze hier und höre gespannt zu. Ich denk an ein paar Punkten sicherlich auch mit. Aber ihr beide, Jana, wie bist du zu Taylor Swift gekommen?
Bevor ich das erzähle, noch eine kurze Rückfrage. Gibt's so einen Song oder irgendwas, was dich so besonders gecatcht hat dann so?
Ja, es gibt ja da hier diese 10-Minuten-Version von...
All Too Well.
Und ja, also...
Macht schon was auf.
Ich denke natürlich auch, ich bin ja immer noch so in einer Phase auch der Trauer, ne? Und ich finde, also mich berührt das natürlich schon, wie sie in der Lage ist, ihre eigenen Gefühle in einer tollen Art und Weise auf die Bühne zu bringen. Und sie schafft da diese Identifikationsfläche. Und ich glaube, dass ich gestern so ein bisschen geflasht war, hat einfach auch damit zu tun. Ne? Und das fand ich jetzt also auch zusammen mit dem Video natürlich. Und dann dachte ich, bin ich hier in Stranger Things auf einmal wieder? Ne? Die kenne ich doch, die da in dem Video auftaucht. Nee, das war schon also sehr, sehr schön. Ne? Aber eben, wie bist du zu Taylor Swift gekommen?
Ja, ich weiß es gar nicht so genau. Also... ich glaube, den ersten Song, den ich von ihr spannend fand oder der mich so gecatcht hat, war tatsächlich Love Story. So ein ganz früher, sehr country-styliger Song von ihr, der quasi die Geschichte von Romeo und Julia anders erzählt. Und ich finde, das war so einer der ersten Songs, in denen man so ein bisschen eine Idee davon bekommen hat, wie sie Geschichten erzählt, was für Geschichten sie erzählt, wie ihre Narrative sind, wie bei ihr Storytelling funktioniert. Und das hat mich total gecatcht, weil ich dachte so, hey, die Geschichte von Romeo und Julia kenne ich natürlich, aber da ist jemand und erzählt die komplett anders und das berührt mich. Und ich meine, ich bin ungefähr genauso alt wie sie. Das war in einem Alter, irgendwie als das veröffentlicht wurde, da war ich höchst pubertär oder postpubertär, so, wo sie dann quasi schon die ersten Riesenerfolge hatte. Das ist natürlich mega krass irgendwie. Und dann, da war ich aber noch gar nicht so bei Taylor Swift, da war ich eher so bei den Liedern und habe gedacht, ey, die sind irgendwie cool und irgendwas macht das mit mir. Und dann so richtig gecatcht hat sie mich tatsächlich, glaube ich, mit ihrem 1989-Album dann. Wo man dann gemerkt hat, so, es geht so ein bisschen von Country weg, sie entwickelt sich in die Pop-Richtung und da passiert irgendwas in der Musik. Und sie singt über Dinge, über die vielleicht vorher noch nie jemand so gesungen hat. So Blank Space, I've got a blank space and I'll write your name. Also öffentlich darüber zu reden, wie sich andere Leute über ihr Datingleben ausleben und dazu so ein phänomenales Video auch noch zu drehen, wo man denkt, so krass, das ist eine Ansage. Das hat mich dann, glaube ich, so am Anfang so total gecatcht. Und dann hast du eben schon angesprochen, Thorsten, so Zeitgeist, auch Pandemie-Zeitgeist, dann irgendwie taucht man nochmal ganz anders in das Taylorverse ein mit dem Schwesternalbum, wie es ja genannt wird, Evermore und Folklore oder andersrum Folklore und Evermore. Und ja, ich glaube, es gibt nicht so den Punkt, wo ich sagen würde, da hat sie mich bekommen, sondern ich achte... Also ich bin so ein Lyric-Fan, so ich mag's, wenn gute Lyrics da sind und ich tauche dann, wenn ich merke, ey, da ist was Gutes, dann tauche ich da ein. Und ich bin quasi jetzt über die Jahre immer mehr auch in die unterschiedlichsten Episoden ihrer Karriere anders und auch nochmal neu eingetaucht. Natürlich auch mit den Neuveröffentlichungen von ihren alten Studienalben. Genau, und ich glaube, ja, so hat sich das bei mir eher entwickelt. Das war eher so ein Prozess, der eben jetzt so an dem Punkt ist, dass ich jetzt sagen könnte, vielleicht noch kein Swiftie, aber schon auch doch Fan.
Okay, das heißt,
enthusiastisch.
Am Anfang eher so die kleinen Geschichten, die sie in den einzelnen Liedern hat und urplötzlich merkst du, da entwickelt sich eine große Geschichte und du interessierst dich eben auch für diese Geschichte dieser Musikerin, dieser Künstlerin, die eben wirklich eine atemberaubende Geschichte ist. Ja?
Ja.
Thorsten, du, wie bist du zu Taylor Swift gekommen?
Ja, ich bin fast noch eher frisch bekehrt. Also ich habe sie auf dem Schirm seit 10 Jahren. Ne? Shake It Off war das erste, was ich so kennengelernt habe und ich fand es richtig gut. Und das ist so ein Lied, das läuft seit 10 Jahren auf unserer Familien-Playlist. Wir haben so eine Playlist im Auto und Hören und Singen und so, das schon auf unzähligen Urlaubsfahrten. Und da ist sie seit langem dabei. Ich bin selbst eigentlich Fan, ich sag mal so, der 70er Jahre, ne, 60er, 70er Jahre, Bob Dylan vor allem oder Dire Straits oder was da angefangen hat, Eric Clapton, Johnny Cash, Beatles, also eigentlich so. Und die neuen Sachen sag ich mir immer, ja, wenn's ins Blut geht und gut klingt, bin ich dabei. Ne, ob das Rihanna oder Beyoncé. Und so war Taylor Swift eine von vielen, wo ich gesagt habe, wenn's was taucht, schön. So, aber das hat sich verändert im letzten Jahr im Grunde erst, wo ich so ein bisschen mehr reingehört habe, so was das so ist, und habe dann irgendwann Alben durchgehört. Für mich war All Too Well eine fast Bekehrungserfahrung, wo ich das gesamte Kunstwerk von Klang, Gesang und Text so überwältigend fand, so treffend, so tief, wo eine Frau Erfahrung ausdrückt, die ich gar nicht kenne von mir, es aber so überwältigend macht, dass es mich auch zu Tränen bringt und rührt, und ich das Gefühl habe, das ist jetzt Bob Dylan-Niveau. Das ist für mich so das Höchste. Also im Grunde ein Gesamtkunstwerk, was zutiefst menschlich ist und irgendwie über die Zeit hinausragt. Und seitdem bin ich auf Erweckungstour. Ich habe übrigens auch keine Hemmung, mich Swiftie zu nennen. Ich akzeptiere gar nicht, dass irgendwer da glaubt, Blockwart sein zu können, der da irgendwie Einlasskontrolle macht, wer das darf oder nicht. Wenn ich das gut finde, finde ich das gut. Und was man da alles für braucht für Swiftie, interessiert mich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich ziehe es einfach durch.
Thorsten, muss ich mir Gedanken um dich machen? Ruhig. Ich dachte gerade, ich hätte gehört, wie du Bekehrung sagst.
Ja,
wie du,
ja nun.
Oh mein Gott, nicht. Also jetzt wird es ja schon religiös hier.
Und tatsächlich wird ja auch schon gemutmaßt, wann sie quasi die zweite Musikerin sein wird, die den Nobelpreis wie Bob Dylan sozusagen erhalten wird. Also wann ihr quasi diese Ehre zuteil wird.
Kommt, ja. Leute, her damit. Was muss man über Taylor Swift jetzt echt wissen? Also wir sind ja schon mittendrin, ist ja auch total cool. Aber was sind die Aspekte, wo ihr sagt, ja, da hauen wir mal ein paar Pflöcke rein, so die grobe Orientierung zu ihrem Leben, zu dieser Person und ihrer als Künstlerin, als Mensch.
Was muss man zu Taylor Swift wissen? Also sie ist Jahrgang 1989, also wie eines ihrer Studienalben, ist aufgewachsen in Pennsylvania, ist sehr, glaube ich, behütet aufgewachsen. Ihre Eltern haben sie von Anfang an unterstützt in ihrem Wunsch, Musikerin zu sein. Die sind dann auch mit ihr nach Nashville, nach Tennessee gezogen, damit sie eben da eben im Country-Mekka noch mehr unterstützt werden kann und da noch mehr sich einen Namen machen kann. Sie ist unglaublich ehrgeizig. Sie hat ihre Karriere gestartet mit ihrem ersten Album Taylor Swift und hat wirklich alle Radiosender abgeklappert, und zu jedem Radiosender ist sie hingefahren und hat gesagt, hi, my name is Taylor Swift oder I'm Taylor. Das ist so ihr Spruch gewesen und dafür gesorgt, dass ihre Songs gespielt werden. Also sie kommt wirklich aus dem Country. Sie sagt selber von sich, dass sie schon immer irgendwie Songtexte geschrieben hat im Matheunterricht, wann auch immer. Eine ihrer größten Singles vom ersten Album, Tim McGraw. Und von diesem Country-Ding hat sie sich permanent weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, auch was genuin zu ihr gehört. Also sie hat immer geschaut, wie kann sie sich musikalisch weiterentwickeln, wie kann sie sich in ihren Songtexten weiterentwickeln, wen sucht sie sich, mit wem kollaboriert sie, wer bringt sie musikalisch weiter, wer bringt sie songtextmäßig weiter. Und hat das eben über alle Alben, die sie veröffentlicht hat, immer gemacht, immer geschaut. So die ersten zwei Alben waren noch sehr Country, dann kam immer mehr Pop rein, dann ist sie irgendwann voll im Pop angekommen mit 1989, wo man sagen muss, das war dann auch das zweite Album, wofür sie dann den Album of the Year Grammy bekommen hat. Voll Pop, und dann ging es in die elektronische Richtung weiter, hat sich mit Max Martin zusammengetan, einem der großen Produzenten, mit dem die größten Musikstars eigentlich zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, so das, was man von ihr wissen muss, ist, dass sie permanent am sich neu erfinden ist, am Schauen ist, wo kann sie mit ihrer Musik, wo kann sie mit ihren Lyrics hingehen, was kann sie aus sich selbst rausholen und auch, wie kann sie sich auch als Produkt verkaufen. So, das gehört auch ultimativ zu ihr. Da zum Beispiel die Geschichte mit ihren neu aufgenommenen ersten Alben. Also sie hat sich dann, sie war bei Big Machine Records vorher unter Vertrag und hat sich dann von Big Machine Records getrennt. Und die haben aber die Rechte an ihren Songs gehabt. Nicht an den Lyrics, aber an dem Verkauf eben. Und dann hat sie sich entschieden dazu, sie gesagt hat, das ist meine Kunst und ich möchte, dass meine Kunst mir gehört und hat dann gesagt, ich nehme das neu auf. Das heißt, ich mache von den alten Alben nochmal neue Versionen, re-recorde die und sage, das ist jetzt Taylors Version. Das muss man, glaube ich, von ihr auch wissen. Sie ist, glaube ich, in einem permanenten, mit sich selbst, mit der Musik, auch mit der Musikindustrie, in einem permanenten, vielleicht Emanzipationsprozess sozusagen. Sie entwickelt sich weiter, aber sie schaut auch, wie sie auf ihre Musik aufpassen kann, wie sie ihre Kunst gut vermarkten kann. Bei Apple Music ist es so, dass es so war, dass im ersten Monat, wenn die Leute deine Sachen sich angehört haben, dann wurdest du dafür nicht bezahlt. Und
ich glaube sogar die ersten 3 Monate.
Das kann sein, genau, die ersten 3 Monate. Und sie hat gesagt, nee, das geht nicht, das mache ich nicht. Das ist meine Kunst und die ist wertvoll und ich möchte vom ersten Stream an dafür bezahlt werden. Daraufhin hat Apple Music die Policy geändert.
Ja, genau.
Solche Sachen zum Beispiel. Also sie ist eine Marke und sie verkauft sich und das ist ihr unglaublich wichtig. Ich glaube, das muss man auch von ihr wissen und ich weiß nicht, ergänz einfach, Thorsten, dass ihr so ein paar Sachen...
Ja, nee, finde ich super und ich bin fasziniert von solchen Menschen, die auch eine künstlerische Reise in ihrem Leben machen. Sie hat es ja geschafft, als Country-Künstlerin erstmals quasi mit Country-Hits in allen Charts Platz 1 zu sein. Und die Dinge, die sie da gemacht hat, You Belong With Me und so, das funktioniert natürlich genial. Es ist so ein Bob Dylan-Ding gewesen, damals als Folkstar angefangen zu haben und dann Richtung Rock. Und das war total disruptiv damals, richtiger Bürgerkrieg gab es das. Sie hat das sehr smooth, aber sehr entschieden auch hinbekommen, zu sagen, ich will mein künstlerisches Spektrum erweitern. So, und das macht sie ja gefühlt, nicht mit jedem Album, aber so mit allen 3 Alben hat sie wieder einen neuen Schritt. Ich finde es sehr faszinierend, dass ein Mensch sich probiert und dass er sich austestet, was wie zum Klingen zu bringen ist. Sie ist Songwriterin. Sie schreibt ihre Texte und ihre Musik. Sie macht das ganze Geschäft. So, sie ist eine Sängerin. Sie ist eine gute Sängerin. Wenn man sie mit Whitney Houston vergleicht, wird sie nicht gewinnen. Aber dass sie als Künstlerin im Grunde das Ganze macht, also Performance, Gesang, Texte und Musik und auch irgendwo Kontrolle hat, auch über Videos. Sie ist Videoproduzentin. Sie macht das auch sehr stark. Dieses Ideal, ich würde es goetheanisch nennen, die Kunst in allen Spektren durchschreiten zu wollen und zu probieren, wie man sich zum Ausdruck bringt und welche Form dafür passend ist. Das finde ich total faszinierend und spannend, dabei zuzusehen.
Was mich echt, erschrocken hat, aber weil es teilweise sehr dramatisch ist, aber doch auch nicht verwundert, weil wir das ja alle aus unserem Leben kennen, dass diese Transformations- und Entwicklungsprozesse immer wieder auch durch heftige Krisen ausgelöst oder forciert worden sind. Du hast es gerade eben angedeutet, ich würde da gerne noch einmal drauf zurückkommen, dass sie diese Taylors Version aufnimmt, hatte eben damit zu tun, dass die Rechte an den ursprünglichen Aufnahmen verkauft wurden wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sie wurden verkauft eben an denjenigen, der dann eben auch den Kanye West und andere Leute unter ihren Fittichen haben. Und dazu muss man eben wissen, da gab es jetzt echt ein paar Dinge, die verständlich machen, dass sie gesagt hat, das ist demütigend, was jetzt hier mit mir geschieht. Dass man einfach so mich da weiterverkauft und dann noch in ein Milieu oder wie soll ich es nennen, in gewisse Kreise, wo Verletzungen, wo Demütigungen passiert sind. Also es geht, glaube ich, um die erste, als sie zum ersten Mal einen Grammy gewonnen hat, gell?
2009.
Ja, da kommt...
Korrigiert mich, wenn ich irgendwelche Zeiten falsch habe oder Jahrzahlen, dann korrigiert mich einfach.
Nein, aber es ist ja schön, wenn wir auch für uns selbst und für die ZuhörerInnen hier das einordnen können, immer wieder. 2009 und es passierte eben das Unglaubliche, dass Kanye West auf die Bühne kommt und nimmt ihr das Mikro aus der Hand und sagt eigentlich eben, nee, also es gab hier also noch ein wesentlich besseres Produkt und eigentlich, wer war es, Beyoncé?
Beyoncé.
Ja, und das war echt so krass. Sie beschreibt das auch dann in Miss Americana, dass sie also völlig taub auf der Bühne steht. Die Leute haben gebuht, die Leute haben echt, da gab's Tumult, ne? Sie hat auch ihre Dankesrede erstmal nicht fortsetzen können. Großartige Geste von Beyoncé. Als die dann später doch auch für ausgezeichnet wurde, hat sie dann Taylor Swift nochmal auf die Bühne geholt und hat ihr den Raum und die Zeit gegeben, ihre Dankesrede überhaupt mal fertig zu halten. Aber Taylor Swift sagt dann eben, als sie da vorne stand, sie hat echt gedacht, die Leute buhen sie jetzt aus. Hm. Und das muss wohl echt traumatisch gewesen sein. Es gibt noch, ich will jetzt hier nicht alles erzählen, es gibt noch weitere schwerwiegende Ereignisse oder auch Krisen in ihrem Leben. Im Rahmen dieser Krisen geschieht immer wieder etwas, was der Soziologe Hartmut Rosa wahrscheinlich Anverwandlung nennen würde. Ne? Die Kunst der Anverwandlung, dass sie sich diesen Krisen stellt, dass sie sich auch bestimmten Aspekten stellt. Du hast schon angedeutet, man zieht über ihre Beziehungen und über ihr Datingverhalten her und sagt, die schreddert einen Typ nach dem anderen durch und das geht bis in die Medien. Und sie nimmt das. Und sie macht das negative Image, das negative Bild, was man von ihr zeichnet, macht sie sich in ihrer Musik zu eigen, aber sie kodiert es neu, sie transformiert es. Ne? Das finde ich jetzt interessant. Was denkt ihr, diese Krisen in ihrem Leben, da würde ich gerne mal drauf eingehen, als etwas, was völlig nicht wegzudenken ist. Sie ist doch eigentlich heute diejenige, die sie ist und ihre Musik, die sie ist, auch durch diese durch diese schlimmen Dinge, die eigentlich völlig überflüssig gewesen wären. Woher kommt das?
Ich glaube, das ist ein Stück weit auch eine Geschichte. Also so gehen wir ja auch mit Krisen um. Wir erzählen uns ja im Nachhinein unser Leben. Und wir erzählen uns von uns selbst dann auch, wie wir mit bestimmten Krisen umgegangen sind. Und sie ist eine Storytellerin. Sie erzählt Geschichten. Sie erzählt ganzheitlich Geschichten mit allem, was dazugehört, mit der Vermarktung, mit sich selbst als Person, mit ihrer Musik, mit ihren Texten. Und ich glaube, das ist was wir auch im Umgang mit ihren Krisen sehen. Sie, als wenn sie sich überlegen würde, wie möchte ich mit dieser Krise umgehen? Welche Geschichte möchte ich mir im Nachhinein von dieser Krise erzählen? Und das ist, glaube ich, eine ganz große Kunst von ihr. Dieses, was du gesagt hast, sie macht es sich zu eigen und dreht es auch zu etwas Positivem für sich. Sie nutzt es nicht und schießt nicht immer dagegen sozusagen. Manchmal tut sie es.
Ja.
Manchmal tut sie es, aber nicht immer, mittlerweile auch weniger vom Gefühl her. Macht es aber zu was Positivem für sich und zieht da auch eine Kraft raus. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Geschichte, die sie sich von sich selbst erzählen möchte. Dass sie eben aus diesen Krisen gestärkt hervorgeht und dass sie eben in dieser Geschichte auch lebt, dass sie so mit diesen Krisen umgeht.
Ja, und es ist ja schon auch eine spannende Geschichte. Sie wird groß als weißes Mädchen, als gutbürgerlich wohlhabendes Mädchen, als Mädchen, das Erfolg haben will, das geliebt werden will, das auf die Bühne will, das ehrgeizig ist. Ein bisschen aber auch braves und zartes Mädchen, ne? Und so öffentlich bloßgestellt zu werden von Kanye West, der damals weit, weit vor ihr war. Sehr berühmt, sehr bekannt. Kardashians ist ein Riesending in den USA. So waren ja dann zusammen Kim Kardashian und so. Und das ja in mehreren Etappen. Es gab diese Kiste bei dem Video Music Award war's für ihr Video zu You Belong With Me. Was ja super cute ist, auch ehrlich gesagt, ihr das nicht zu gönnen. Also hat sie total verdient. So, und es war ja dann noch krasser, dass West einen Song gemacht hat, ja, wo die Zeile vorkommt, sie wird als Bitch bezeichnet. Ja. Sie schuldet mir Sex, weil ich sie berühmt gemacht habe.
I made that bitch famous.
Ja, genau. Ja. So, und er hat dann quasi sie angerufen und gefragt, ob sowas okay ist. Aber es war nicht von Bitch und es war nicht von dieser Songzeile die Rede. So, sie hat sich natürlich über dieses Lied pikiert gezeigt. Er hat gesagt, ja, sie war aber einverstanden. Sie hat dann gesagt, ich war nicht damit einverstanden. Dann hat Kim Kardashian ein Videomitschnitt veröffentlicht, wo du siehst, sie redet mit Kanye West und es klingt so in diesem Mitschnitt, als hätte sie das vorher gekannt und ist einverstanden und würde wirklich okay gehen. gegeben. So, und da gab es einen riesen Shitstorm, wo viele gesagt haben, sie ist eine Lügnerin, sie ist wirklich ein Bitch, sie ist eine Schlange. Mhm. Sie ist eine Schlange. Das war so ein Riesending. Taylor Party, the party is over. So. Und das hat sie schon auch wirklich gecrashed, dass sie als Lügnerin dasteht. Und es war auch echt bösartig. So, ne? Es kam viel später erst raus, also der Mitschnitt, dass hier gefaked wurde und dass davon tatsächlich nicht die Rede war. Und ich glaube, das hat sie verändert. Sie sagt es ja selbst in der Netflix-Doku, das war eine formative Erfahrung für mich. Es hat mich verändert. Hm. Sie ist daran nicht zerbrochen, sondern hat so ganz neue Selbstbehauptung gefunden angesichts dieser Episode.
Das fand ich einen ganz starken Satz von ihr, dass sie sagt, also sie hat sich ja dann ein Jahr lang komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie hat Social-Media-Content gelöscht. Also sie ist wirklich von der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden. Und ich fand das bemerkenswert, dass sie da überhaupt nichts schönredet, auch in dieser Netflix-Doku. Und dann sagt sie so einen Satz, der lautet irgendwie so, ich krieg's nicht mehr ganz genau hin, ist aber auch egal, dass sie sagt, dass sie dort aber auch eben ein Glück erlebt hat oder auch eine Erfüllung, die unabhängig war von dem Applaus und von der Anerkennung, die von außen kommen. Dass sie so ganz bei sich und ein Stück weit aus sich heraus, ich sage jetzt meine Worte, aus ihren eigenen Quellen schöpfend, dann zu sich gefunden hat und auch glücklich war. Bei allem, was ihr natürlich wahnsinnig schwer gefallen ist, weil sie gibt ja auch zu, dass sie natürlich von Anfang an auch die Anerkennung, den Applaus und den Jubel, die Bewunderung der Leute haben wollte, macht aber deutlich, was das für ein zweischneidiges Schwert ist. Und ausgerechnet in diesem schwierigen Jahr, wo sie dann danach mit diesem, das ist glaube ich Reputation, oder? Das ist dann das Album, was dann dort entsteht. Macht sie sehr schöne und tiefgehende Erfahrungen, wo ich auch dachte, boah, da ist was mit der gegangen.
Wo du das gerade gesagt hast mit dem, dass sie sich zurückzieht und so ganz bei sich ist und aber gleichzeitig auch, das sagt sie ja relativ früh in der Doku auch, dass sie will auch den Applaus und sie will die Menschen glücklich machen. Also das finde ich scheint bei allem, was sie tut, auch immer raus. Sie braucht diese Anerkennung, sie will diese Anerkennung auch haben. Musste ich gerade an Zitat denken, was ich gelesen habe in einem Artikel über sie, wo sie eben sagt, oder wo es um die Tour geht, die sie jetzt gerade macht, die Eras-Tour, wo sie sagt, sie geht auf die Bühne, ganz egal, ob sie krank oder verletzt ist oder uncomfortable oder gestresst oder heartbroken, wie man es ja auch in ihrem neuesten Album dann wirklich auch hört, sie geht auf diese Bühne und sie macht diese Shows, sie macht diese 3 Stunden langen Shows und sie performt, weil sie das will und weil sie auch diese Anerkennung will und weil ihr das auch wichtig ist. Und diese Ambivalenz oder in der Doku und auch immer wieder in anderen Momenten rauszuspüren, da ist auch dieses ganz bei sich sein und aber dieses auf der anderen Seite, dieses zweischneidige Schwert, da musste ich gerade irgendwie dran denken, als du es angesprochen hast, finde ich sehr faszinierend an ihr, wie sie das zusammenbringt und auch überhaupt aushält, weil ist ja nicht so, also wir haben es angesprochen, die Kanye-Krise so ist ja nicht die einzige. Sie wurde ganz lange für ihre Girl-Squad, für ihre Girl-Gang so geschämt, weil sie eben ganz viele Freundinnen hatte, die eben alle die High-Class-Celebrity waren und einfach nur alles schöne, dünne, würde ich jetzt sagen, blonde amerikanische Mädchen waren.
Alles Instagrammable.
Alles Instagrammable. Und dafür wurde sie dann irgendwann sehr kritisiert, weil dann gesagt wurde, ja, das ist nicht repräsentativ und das lässt ganz viel außer Acht, was auch vorhanden ist. Und da merkt man, finde ich, auch wieder ihre Entwicklungsfähigkeit. Man kann ihr dann dabei zuschauen oder bekommt dann mit, wie sie merkt, okay, da habe ich was gemacht oder was repräsentiert, was vielleicht viele Leute überhaupt gar nicht anspricht oder repräsentiert. Und vielleicht ist das ein Thema, was wichtig ist und womit ich mich mal auseinandersetzen sollte. Und dann fängt sie an, das zu tun. Und dann setzt sie sich damit auseinander. Und dann schaut sie darauf, dass sie eben in ihren Shows entsprechend für Diversität sorgt, unter den TänzerInnen oder unter den MusikerInnen. Und schaut, mit wem sie sich auf Instagram zeigt und wie sehr sie ein Klischee vielleicht auch erfüllt oder auch nicht. Und ich finde, in diesen Krisen zeigt sich nicht nur zeigt sich dann eben das, was sie musikalisch macht, die Entwicklungsfähigkeit, sondern eben auch die Entwicklungsfähigkeit von großen Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Zum Beispiel auch mit politischen Themen. Wenn sie noch früher, als sie noch jünger war, in Talkshows gesagt hat, so sie sagt niemandem, wen oder was sie wählen soll, weil sie hat eine eigene politische Meinung, aber das heißt nicht, dass das für andere Menschen wichtig wäre, merkt man dann in späteren Songs, in späteren Alben ganz klar, dass sie sich politisch positioniert. Und das sagt sie auch ganz deutlich dann in der Miss Americana-Doku, wo dann auch deutlich wird, so, ich muss mich jetzt politisch äußern. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich Frauenrechte stark mache, weil das etwas ist, was mir wichtig ist.
Und was ich auch spannend finde, also ich würde jetzt mal über den Daumen sagen, ihre Fans Swifties sind 75% weiblich. Das dürfte vielleicht hinkommen. Da würde ich alle Männer, Jungs und so weiter ermutigen zu sagen, nee, also steigt mal ruhig ein, ihr könnt echt was lernen. Frauenleben ist nochmal was anderes. Sie macht Erfahrung von Objektifizierung, dass sie zum Gegenstand gemacht wird, über den jeder eine Meinung hat, wo man es besser weiß und wo man ihr Ratschläge gibt, was man wie machen soll, so wie man sich verhält. Das ist extrem stark, wenn wir einfach Berichterstattung mal verfolgen. Sie wird zum Objekt gemacht, wo jeder es irgendwie besser weiß und ihr erklärt, wie das Leben funktioniert. Macht man das mit Mick Jagger so, erklärt irgendjemand Paul McCartney, wie die Welt funktioniert, hat man das irgendwie mit David Bowie, Elton John und so, ja hier und da sagt man, nimm nicht so viel Drogen, könnte dir helfen oder so. Aber es ist extrem. Und wie sie ihr Leben sich selbst aneignet und im Grunde so das, was bei Udo Lindenberg heißt, ne, was die Schwachmaten einem so raten, das ist egal. Das hat der schon immer irgendwie im Blut. Aber für sie ist es ein harter Weg, wirklich zu sagen, die Leute wissen es alle so viel besser und die können mich alle mal. Es ist mir echt egal. Es ist mein Leben. Und das hole ich mir zurück und ich mache meinen Wert nicht mehr abhängig davon. Und wenn Leute mich für eine Schlange halten, dann hole ich eine Riesenschlange auf die Bühne und sage, ja genau, ich bin die Schlange, die ihr in mir sehen wollt. So, und da ist Reputation ein super Album einfach.
Und beziehungsweise jetzt auch ihr neues Album, Tortured Poets Department, I Can Do It With A Broken Heart, ein Song, in dem sie eben darüber singt, dass sie genau das tut. Dass die Leute immer mehr von ihr wollen, immer mehr von ihr wollen, sie aber gerade im schlimmsten Breakup ihres Lebens eigentlich ist, aber sie auf der Bühne steht und sie den Menschen das alles vorspielen kann. Also sie gibt den Leuten, was sie will und macht sich ihr Leben damit zu eigen, dass sie danach über diese Kontroverse dann Songs schreibt und in einem Song genau das thematisiert. Sagt, ihr wollt immer mehr von mir. Ich mache gerade eine Show, bin aber eigentlich heartbroken, weil die längste Beziehung meines Lebens zu Ende gegangen ist. Jetzt zeige ich euch mal, dass ich trotzdem diese Show mache und euch anlügen kann, weil ihr genau das von mir wollt. Und das thematisiere ich in einem Song und mache mir deswegen auch das, was ihr mit mir macht, zu eigen.
Ja. Oder schöne Songzeile aus New Romantics. I could build a castle out of all the bricks they threw at me. Mhm. So, also sie kriegt wahnsinnig viel Kritik und Hate aus allen möglichen Richtungen, dass sie zu brav, zu weiß, zu arrogant, zu selbstsicher und so weiter. Und natürlich ist es schmerzhaft und natürlich ist es bitter und sie schafft es aber daraus, neue Energie zu schöpfen, nicht zu verbittern, sondern es mit Lachen, mit Grazie, mit Schönheit zu bewältigen. Ah, da können alle draus lernen, ne? Ob Mädchen oder Jungs, Männer oder Frauen, das ist, glaube ich, echt was, wo sie eine Lehrerin ist für ganz viele.
Eine ganz tolle Songtextzeile noch dazu in einem meiner Lieblingssongs, tatsächlich Champagne Problems, singt sie die Songtextzeile She would have made such a lovely bride, what a shame she's fucked in her head. Und es ist halt so finde ich, sehr bringt es auf den Kopf, wie Leute darüber reden, dass sie ja so eine schöne Braut wäre oder dass sie so eine tolle Künstlerin wäre oder so, aber wie ärgerlich, dass sie irgendwie einen an der Waffel hat oder wie ärgerlich, dass sie so egozentrisch ist. Also man kann es jetzt auf alles Mögliche übertragen, aber dieses what a shame she's fucked in her head, was die Leute darüber sagen.
Ich würde gerne in diesem Zusammenhang so eine Ahnung oder so eine kleine These mal euch vorlegen und eure Meinung abfragen dazu. Man kann ja, wenn man diese Dokumentation oder auch so diese ganze Geschichte, auch so wie wir sie jetzt mit einer hohen Portion Begeisterung erzählen, kann man ja auch kritisieren und sagen, das kennen wir, das wird rauf und runter dekliniert, vor allen Dingen auch in solchen Netflix-Dokumentationen. Es ist immer das gleiche Strickmuster, dieselbe Erzählweise. Bleib dir treu gegen alle Widerstände und dann wirst du es schaffen. Und ich glaube, in gewisser Weise wurde das ja auch schon deutlich, sie möchte ihren eigenen Narrativ durchaus auch mitgestalten und schauen, wie erzählt man ihre Geschichte. Und ich denke, das ist natürlich auch so, dass ihre Geschichte oder dass wir ihre Geschichte jetzt so erzählen als eine Geschichte von Befreiung und Emanzipation und dann auch Erfolg und Durchsetzen, weil du dir selber treu bleibst und dein Ding durchziehst, ein Stück weit vielleicht auch so, der amerikanische Traum. Aber ich habe an der Stelle, wo mir auffiel, dass sie eben doch, weil sie eine weibliche Künstlerin ist, echt nochmal vor besonderen Herausforderungen steht, die Thorsten eben schon ein Stück weit angedeutet hat, habe ich gedacht, es ist aber doch auch etwas dran. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, was man echt mit ihr auch gemacht hat. Also das eine ist eben der Vorwurf, dass sie ihre Songtexte und ihre Musik überhaupt nicht selber macht. Dann unterstellt man ihr schon seit vielen, vielen Jahren, dass man eigentlich viel besser wüsste als sie, warum sie so erfolgreich ist. Also komm, wir erklären dir mal, warum du so erfolgreich bist. Oder eben, wie du auch gesagt hast, Thorsten, komm, wir erklären mal, was du alles falsch machst. Und zwar in allem, wie du dich kleidest, wie du dich gibst, wie du kommunizierst, wie du performst und so weiter und so fort. Wo sie, auch sie eben sagt, ja, was wäre, wenn ich ein Mann wäre? Ich glaube, das kommt auch in manchen Liedern ausdrücklich vor. Ja, wie wäre es denn, wenn ich ein Mann wäre? Da wäre das alles nicht. Und ich bin ich bin erheblich sensibler geworden an dieser Stelle für diesen Unterschied. Und deshalb zwischen männlichen und weiblichen Künstlern an dieser Stelle. Und deshalb wäre so meine These einerseits, ja, natürlich ist das auch ein ganzer Teil ihrer Selbstvermarktung oder auch der Fremdvermarktung, dass man diese Geschichte so als Emanzipations- und Befreiungsgeschichte erzählt. Auch dort macht man viel von ihr mit ihr, ne? Solange wie das ging, also es kam von konservativ-republikanischer Seite, kam lange die Vermutung und die Ahnung, die ist eigentlich so eine getarnte Konservative, ne? Man hat ihr teilweise Nazi-Zitate in den Mund gelegt und so. Also man hat sie komplett von rechts instrumentalisiert. Wir werden gleich noch drauf kommen, dass man heute mit ihr noch ganz andere Dinge macht. Worauf es mir ankommt, ist eben, da ist doch eine patriarchale Positionsmacht am Werk, ja, wo gerade aus einer männlich dominierten Welt heraus mit ihr alles Mögliche gemacht wird. Und ich finde es bewundernswert, wie sie damit umgeht, sodass ich sage beides. Ihre Geschichte wird von ihr selbst, von anderen erzählt in einer Weise, die wir kennen, wo man jetzt abwinken könnte und könnte sagen, ja, es ist jetzt auch genug mit Taylor Swift und diese ständige Überdominanz und jetzt haben wir es auch gehört und gesehen. Ich würde sagen, nee, es lohnt sich bei ihr, zumindest für mich, nochmal nachzuhören und das fiel mir auf. Es ist eine weibliche Künstlerin, die auch wirklich vor Herausforderungen gestellt worden ist und gestellt werden wird, die in dieser Weise auch nur sie getroffen haben. Was würdet ihr zu dieser These sagen? Habe ich das richtig erfasst, diese Spannung? Ja, es ist wirklich eine Emanzipationsgeschichte, eine Freiheitsgeschichte.
Ich glaube, das, was sie vielleicht so besonders macht, ist das, oder was ich weiß nicht, ob es ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber sie macht es transparent. Ich glaube nicht, dass sie die einzige, also wenn viele weibliche Künstlerinnen sind vor dieselben Herausforderungen gestellt. Aber nicht alle gehen auf diese konsequente und auch öffentliche Art und Weise damit um, das zu thematisieren und öffentlich zu machen und sich damit auch zu zeigen und eigentlich auch noch verletzlicher zu machen. Also das ist, glaube ich, auch ein Teil der Marke Taylor Swift. Sie macht sich angreifbar, macht sich verletzlich und vermarktet das aber auch irgendwie wiederum. Und das glaube ich, gehört dazu. Ich glaube, mit ihr wird vielleicht mehr gemacht als mit anderen KünstlerInnen, weil andere weibliche KünstlerInnen vielleicht einfach sagen, okay, ich weiß, wie das Musikgeschäft funktioniert für Frauen, und ich nutze es auf eine andere Art und Weise. Ich verkaufe einfach, keine Ahnung, die sexy Künstlerin, die mit 10 anderen sexy Tänzerinnen auf der Bühne ist und tanzt und geh einfach diese Schiene und bediene diese Schiene, weil ich eh objektifiziert werde. So. Und ich glaube, ihre Umgangsweise damit und ihr dem entgegentreten und sich dem aussetzen und es öffentlich machen, das ist, glaube ich, was in dieser Form und dieser Öffentlichkeit, in diesem Umfang etwas sehr Einzigartiges.
Und ich würde sagen, sie fügt einer Geschichte, die viele Frauen schon gegangen sind, einen neuen Reflexionsmodus hinzu. Also man könnte ja sagen, Janis Joplin war auf dem Weg zu einer solchen Geschichte und ist daran zerbrochen. So, das ist ja irgendwo das Ding, Club 27. Manche Frauen haben es geschafft, mit den Erwartungen zu spielen. Whitney Houston, Tina Turner und bestimmte Rollenideale auch einfach so zu treffen. Madonna ist diejenige, die am stärksten, finde ich, ein Subjektsein sich gegönnt hat, auch im Widerstand, und sich davon nicht hat abbringen lassen. Also Like a Prayer, das war ja schon auch, der Vatikan hat sich beklagt über sie, dass sie sich geweigert hat, jede Rollenvorschrift anzunehmen, dass sie ihre Sexiness und ihren Eigensinn gelebt hat, das war sehr besonders. Taylor Swift steht in der Reihe dieser Frauen, sie reflektiert es. Sie kommuniziert es in ihren Texten, in Interviews, und das ist schon auch nochmal was Besonderes, und das finde ich sehr inspirierend. Mhm.
Diese Verarbeitung, das, was du sagst, diese Reflexion und Verarbeitung in ihren Texten und es damit nochmal anders öffentlich zu machen und künstlerisch zu verarbeiten, das ist wirklich was Neues, zumindest in dem Umfang. Das finde ich auch sehr besonders. Ich musste gerade, als Madonna sagt es auch zum Beispiel, ich glaube, sie hat sich in der Miss Americana Doku auch so mit ein bisschen mit Madonna verglichen, hat gesagt, es gibt einfach ab einem bestimmten Alter als Female Artist bist du eigentlich durch, wenn du dich nicht permanent neu erfindest. Und selbst dann, also ich meine, in den letzten Jahren, man hat immer mal wieder was von Madonna gehört, aber nicht mehr wirklich. So, also dieses sich selbst neu erfinden und den Druck zu spüren, die Notwendigkeit, das zu tun, um überhaupt noch künstlerisch wertvoll zu sein, das ist eben auch was, womit sie sich auseinandersetzt. Und das natürlich dann eben auch wieder thematisiert und verarbeitet in ihren Texten.
Ich habe da ja echt nicht viel Ahnung. Aber einerseits kann man durchaus sagen, naja, warten wir mal ab, bis sie so alt ist wie Madonna. Ne? Aber ich bin dann sehr gespannt, ob sie es auf dieselbe Weise versuchen wird wie Madonna. Bei Madonna habe ich immer so aus dem Augenwinkel, nur aus der Ferne, so den Eindruck, da geht es schon so stark um, sie bleibt jung, sie bleibt dynamisch, sie legt eine Power hin, sie behält ihre Sex. Und es ihr Aussehen und so. Ich bin gespannt, wie das bei ihr wird. Das Interessante fand ich nämlich, und das passt genau in diesen Zusammenhang, ich finde, der Jörg Glasenapp, der hat dieses Buch Taylor Swift auf 100 Seiten geschrieben, und er sagt, das Besondere bei ihr ist Folgendes, ich zitiere ihn mal: Swifts Ausnahmestatus verdankt sich zu wesentlichen Teilen der von der Künstlerin seit jeher ebenso konsequent wie virtuos betriebenen Einschränkung, wenn nicht gar Leugnung desselben. Also sie schränkt oder sie leugnet ihren Ausnahmestatus. Zitat weiter: Ich bin eine von euch. Ja? Und er schließt auch dieses Buch dann ab und fragt nochmal, ist sie Diva oder wie heißt das?
Dog,
ja. Ja, genau. Und sagt, naja, also, und mir ging das genauso. Als ich diese Dokumentation beobachtet habe, da habe ich echt gedacht, das ist clumsy. Wie steht die auf der Bühne? Das ist bei anderen viel, viel gediegener, viel, viel smoother. Das ist, und ich dachte, irgendwie, was macht die da? Und manchmal geht sie so mit so breiten, also sie war völlig erschöpft und sie gab sich überhaupt gar keine Mühe, irgendwas auch zu verbergen oder so. Ich dachte schon, anscheinend ist das, also die gibt sich hier ziemlich authentisch, und dann wäre das ja eines ihrer Erfolgsgeheimnisse, dass sie es schafft, ihren Fans, ihren KonzertbesucherInnen zu vermitteln: Ich bin eine wie euch. Ich bin überhaupt nicht wirklich großartig anders. Würdet ihr dem zustimmen, dass das ein Teil ihres, ja, Erfolgsgeheimnisses oder auch dessen, was sie so besonders macht, ist?
Voll, auf jeden Fall, hundertprozentig. Sie schafft es, das zu vermitteln. Sie schreibt die Songtexte, die Lyrics, zu denen die Menschen resonieren können. Ganz egal, welchen Alters. Sicherlich am Anfang noch, wenn es um 15 oder ähnliches geht, eher Jüngere. Aber man hat ja auch festgestellt, so die Zielgruppe und die Leute, die Taylor Swift hören, das hat sich auch verändert. Es sind nicht nur mehr die Teenage Girls, sondern es sind die Mütter, es sind mittlerweile auch die Väter, die mit ihren Teenage Girls aufs Konzert gehen. Und ganz viele unterschiedliche Zielgruppen können mittlerweile resonieren mit den Texten, die sie schreibt. Und das ist es, glaube ich, auch das, was du jetzt angesprochen hast, dieses zu sagen, ich bin eine von euch, ich schreibe über die Themen, über die ihr auch nachdenkt. Und ich erzähle sie zwar aus einer Taylor-Perspektive, aber ihr könnt die Texte für euch annehmen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor davon. Sie schafft es, Texte so zu schreiben, dass sie nicht aus ihrer Perspektive zwar vielleicht schon erzählt, aber dass es trotzdem eine Allgemeingültigkeit in den Themen gibt, die sie in ihren Texten verhandelt, mit denen man sich dann identifizieren kann. Und das auf jeden Fall.
Und sie reflektiert auch das Problem dabei. Also in Anti-Hero sagt sie ja selbst, ich bin Monster on a Hill. Hm. So, also diese super Aufmerksamkeit, dass sie Riesenbewegung freisetzt und überall Kameras klicken, das ist ja nicht förderlich, sag ich mal, normale Beziehungen zu normalen Menschen aufzubauen. Ne? Ein bisschen sehr extrem. Ich glaube, das geht ja allen Menschen in der Öffentlichkeit so. Ich fürchte Frauen noch mal mehr, weil der Grad der Objektifikation noch stärker ist. So, und man wirft ihr oft vor, zu viel Dating-Leben und zu viel Heartbreak-Lyrics. Naja gut, aber sie lebt und zeigt darin, dass sie trotz aller Monstrosität ihres Ruhms ein Mensch ist wie wir alle. Ein Mensch mit Gefühlen, ein Mensch mit Zerbrechlichkeit, mit Vulnerabilität und der Notwendigkeit, immer wieder auch wie Phönix aus der Asche aufsteigen zu müssen. Das gelingt schon irgendwie und sie reflektiert, wie speziell ihre Lebenssituation darin ist.
Ja.
Und dazu dann quasi in aller Ambivalenz, wie du sagst, sie reflektiert es und sagt gleichzeitig, sie ist eine von uns, sie hat dieselben Probleme, sie hat Heartbreak und ähnliches und thematisiert das in ihren Songs. Und gleichzeitig auf einer anderen Ebene, auch in einem Song von dem Album Midnights, Mastermind, What If I Told You I'm a Mastermind? So, it was all by mine. So, also sie hat sich das alles quasi vorher ausgedacht oder es ist auch alles oder viel von ihr kalkuliert. Und in diesem Zwischentönen sozusagen bleibt es zurück oder ist sie mit dem, was sie macht, inhaltlich. Zwischen dem, sie weiß genau, was sie tut, sie weiß genau, wie sie schreiben muss, damit die Leute sich angesprochen fühlen, vermittelt ein Bild davon, sie ist eine von uns, sie hat dieselben Probleme und gleichzeitig weiß sie genau, was sie tun muss, damit wir uns so fühlen, dass sie eine von uns ist, dass wir denken, dass sie eine von uns wäre.
Ja. Ich habe die Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz schnell gefragt, hey, was denkst du zu Taylor Swift und sag mir mal was. Sie hat sehr schön formuliert, sie sagte, Taylor Swift ist die Freundin, die sich jeder wünscht. Und ich würde es noch gerne ergänzen, Taylor Swift ist die Freundin, die sich jeder wünscht und sie gibt ihren Fans das Gefühl, mit ihnen schon lange befreundet zu sein. Und das passt hervorragend zu etwas, was sie nach 10 Minuten in der Netflix-Dokumentation sagt. Sie sagt, there is an element to my fanbase where we feel like we grew up together. It's kind of like they are reading my diary. Ja, also es gibt ein Element zwischen mir und meinen Fans und das ist eine Schnittmenge, da gehen wir in Resonanz und es fühlt sich so an, als würden wir miteinander aufwachsen. Das fand ich sehr schön ausgedrückt.
Was dazu passt, was man glaube ich noch sagen muss, Taylor Swift ist die Königin der Easter Eggs, also sozusagen, sie versteckt in ihren Alben, in ihren Songs, in den Sachen, die sie schreibt oder in irgendwelchen YouTube-Shorts. Sie versteckt Kleinigkeiten, die dann irgendwelche Fans finden und sagen, ah, das ist eine Anspielung darauf, ah, das ist eine Anspielung darauf. Das ist natürlich mega krass, auch in der Fanbindung einfach so. Dadurch entsteht natürlich dieses Gefühl, we grew together. Wir haben uns zusammen entwickelt und ich kenne meine Fans und meine Fans kennen mich. Und ich gebe denen immer so kleine Hints und das merkt man auch wie sie ihre Alben verkauft, was es für kleine Easter Eggs darin gibt, aber auch was dann zum Beispiel an Merch dazu vermarktet wird. Also die ganzen Armbänder, die Leute kaufen können, oder es gibt einen Song, der heißt Cardigan und du kannst natürlich einen Cardigan kaufen. So Sachen, wo man denken würde, ja, warum verkauft sie nicht einfach nur irgendwie ihre Alben und irgendwie noch so Kleinkram dazu, ein T-Shirt? So, nein, du kannst, es geht um Cardigan oder es geht um den Red Scarf. Ich weiß nicht, wie häufig dieser Red Scarf gekauft werden würde, um den es in All Too Well geht.
Ja,
so.
Und der Hut, den sie immer dann aufhat und so weiter. Ja, genau.
Genau, also das ist eben auch diese Verbindung zu den Fans, die sie auch mega gut verarbeitet, auch vermarktet, aber die sie eben auch befeuert mit Easter Eggs, mit kleinen Sachen, kleinen Hints, die sie rausgibt, damit die Leute das Gefühl haben, hey, ich weiß, was du denkst, ich weiß, worauf du hinaus willst, ich weiß, was deine Themen sind und ich entwickle mich mit dir zusammen und habe eben ja so eine parasoziale Beziehung halt auch im.
Ja, und Menschen kennen, also ihre Fans kennen ihre Texte so gut wie Menschen aus der Brüdergemeinde die Bibel. So, das ist eben das besondere Niveau. Taylor Swift Konzert ist, wenn am Ende alle heiser sind, weil man eben 3 Stunden mitsingt. Und das ist schon so die Erwartung, wenn man dabei ist, sollte man da sehr textsicher sein. Zeigt aber, wie stark im Grunde das auch Texte sind, die lebensbegleitend werden, weil man darin im Grunde auch die eigene Biografie, eigenen Schmerz und eigenes Glück verarbeiten kann.
Wenn der kanadische Premierminister wie spricht man ihn aus, Justin Trudeau, ihr irgendwie twittert oder keine Ahnung, eine Message schickt, hey, don't make it another cruel summer und spiel auch bei uns was. Dann an solchen Dingen merken wir schon, oder auch an den Verwerfungen, die es gibt zwischen Singapur und Malaysia und hast du nicht gesehen, an solchen Dingen merken wir schon, also da ist jetzt auch was Politisches im Spiel. Ich würde gerne in so im Landeanflug auf diese Folge hier gerne da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Es gibt die abstrusesten Geschichten über sie. Das geht schon ganz stark Richtung Verschwörungstheorien. Was ist da im Schwange, Leute? Und zwar von rechts und links. Es ist dasselbe auch im Hinblick auf Feminismus und LGBTQ. Es gibt Feministinnen, es gibt Leute aus der LGBTQ-Community, die haben sie echt auf dem Kicker und sagen, das kam alles viel zu spät. Du hast dich da geoutet, also geoutet als, ja, das ist die große Frage. Ist sie selber vielleicht queer? Wird auch gemutmaßt, ne? Aber auf jeden Fall, sie supportet, sie stellt sich an die Seite dieser Menschen, dieser Gruppen und viele Leute sagen, nee, das finden wir überhaupt nicht in gut. Ist es jetzt queerbaiting und weil das Risiko ist ja weg, sie hat ja nichts mehr zu verlieren. Und andere sagen, nee, das ist schon unfassbar gut. Und im Politischen ist das ja genau dasselbe. Du hast es gesagt, sie hat das auch selbstkritisch gesagt, ne? dass sie das Spiel lange mitgespielt hat. Im Hintergrund stand für sie, wie hießen die Dixie Chicks. Ja, die sich im Irakkrieg gegen George W. Bush gestellt haben und haben diesen kurzen Satz gesagt, dass sie nicht stolz sind, dass der Präsident ein Texaner ist. Und damit waren die erledigt. Und das stand bei ihr so als großes Szenario, dass das bitte nicht. Ihre Berater, auch ihr Vater, haben ihr also bis zur letzten Sekunde auch dazu geraten, diese Strategie weiterzufahren. Ist eine berührende Szene in der Dokumentation, wo man jetzt nicht groß fragen sollte, ist das echt oder gespielt? Das sieht ziemlich authentisch aus. Sie weint, sie bittet ihren Vater um Vergebung dafür, dass sie es tun wird, weil sie genau weiß, ihr Vater sieht auch ihr persönliches Leben also in Gefahr, dass er denkt, ja, da müssen wir die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen. Wenn du dich jetzt anlässlich der Midterms gegen die republikanische Kandidatin im Wahlkampf wendest. Was ist da alles im Schwange hinsichtlich Verschwörungstheorien? Ist sie eine Puppe des Pentagons oder was läuft da?
Ja, das war damals Midterms genau, ne? Und sie sagt, ich kann es einfach nicht mehr hören, dass die Republikanerin hier sagt, ich verteidige die christlichen Werte von Tennessee. Sehr interessant, sie sagt dann, ich komme aus Tennessee, ich bin eine Christin, ich teile diese Werte nicht. Sie redet nicht viel über ihren Glauben, Taylor Swift, so, aber an der Stelle sagt sie das. Als Christin aus Tennessee lehne ich diese republikanischen Pseudo-Werte von Anti-LGBTQ und so weiter ab und ich möchte es mit meinen Fans teilen. Und ich möchte denen auch sagen, lasst euch registrieren und geht zur Wahl. Sie riskiert damit natürlich einen Backlash, sie riskiert damit einen Verlust von Fanbasis. Selbst Donald Trump hat dann gesagt, ich mag sie jetzt 25% weniger, was für seine Verhältnisse eigentlich noch fast eine gemäßigte Aussage war. Mhm. Ja, aber sie hat's gemacht so und geholfen hat's ja übrigens nichts. Ne? Republikaner haben Tennessee behalten. Wahrscheinlich kann man als Demokraten da auch nur Nashville halten und alles wo ein bisschen kleiner es ist eine andere Welt, das ist einfach so.
Aber das Enrolling ist nach oben gegangen, also die Registrierungen sind spürbar nach oben gegangen. Aufgrund ihrer Äußerungen haben sich mehr Leute an der Wahl beteiligt, ne? Also immerhin.
Ganz spannend, in Bezug auf die Wahl 2024, also jetzt haben 18% angegeben von einer offiziellen Umfrage, dass sie eher für einen von Swift unterstützten Kandidaten stimmen würden.
Echt?
Ja. Genau, das habe ich, also das wurde quasi in dem Artikel zu Person of the Year, das ist jetzt schon ein bisschen älter, aber zu Person of the Year 2023 wurde das quasi zitiert, dass es eben 18% angaben, dass sie eher einen von Swift unterstützten Kandidaten stimmen würden.
Ist schon enorm, ne? Mhm. Lass uns nochmal zurückkehren. Was verrät diese Person Taylor Swift, ihre Geschichte, ihre Musik, ihre Kunst, ihre Karriere? Was verrät uns das über den Geist unserer Zeit? Was würdet ihr da an Ahnungen, an Beobachtungen abschließend weitergeben, damit wir wieder zurückkehren zu unserem Thema Zeitgeist und ein wenig tiefer eine Vorstellung von unserer Gegenwartskultur entwickeln.
Ich glaube, man merkt ganz stark eine Sehnsucht nach, also dieses Wort ist überall und schon drüber und so, aber Authentizität, aber im Sinne von eine Sehnsucht, eine Figur zu haben, an der man merkt, die ist zwar öffentlich und die ist mega prominent, die ist ein Superstar und trotzdem geht sie mit gewissen Problemen um und macht es öffentlich und ich kann das beobachten. Also ich finde, es zeigt sich Unterschiedliches daran. Also natürlich möchte man immer das irgendwie so, man irgendwie so Role Models hat, wo man sieht, das ist ein Vorbild oder an dem kann ich mich orientieren. Und gleichzeitig das, was wir vorhin schon hatten, dass sie eben diese Struggles, die sie hat als Frau, objektifiziert zu werden, mit ihrer Musik nicht ernst genommen zu werden und alles, sich nicht politisch äußern zu dürfen, dass sie das eben auch alles öffentlich macht und öffentlich auch verhandelt und den Fans auch zugänglich macht, was sie da für Emotionen hat oder zumindest die Person Taylor Swift, was die für Emotionen dazu hat. Da zeigt sich eben einmal den Wunsch nach einem Role Model, die Sehnsucht nach einem Vorbild nach wie vor und trotzdem auch die Sehnsucht danach, dass das dass diese Reflexion über die Schwierigkeiten, mit der wir in unserer Zeit irgendwie zu tun haben, dass die auf einer persönlichen Ebene dargestellt werden, so anhand von Persönlichkeiten und sich damit daran auseinanderzusetzen, anhand von der Person Taylor Swift.
Ja, und wenn man es jetzt so soziologisch betrachtet, ich finde ja immer noch gültig, wie Charles Taylor die Spätmoderne so analysiert, als eine Zeitalter der Authentizität, Streben nach Echtheit, nach Selbstwert, verbunden mit einem expressiven Individualismus, also gleichzeitig dem Vermögen auch zum Ausdruck zu bringen, sich mitzuteilen, wie es mir geht und wer ich bin. Das macht sie sehr stark. Da ist sie einfach eine, die diesen Nerv der Zeit trifft. Ihre besondere Kompetenz ist, das auch mit aller Verletzlichkeit zu tun, mit aller Vulnerabilität, dass sie sich sichtbar macht als eine Frau, die struggelt. So darin aber Selbstbehauptung hinkriegt, dass sie durch die Stürme und Anfeindungen sich hindurch sich nicht brechen lässt. Jetzt würde man sagen, na, das machen aber Rihanna und Beyoncé auch. Also das ist ja eigentlich State of the Art, das zu machen. Ich glaube, ihr Mehrwert ist tatsächlich, dass sie neue Formen der Zugehörigkeit ermöglicht für ihre Fans in Konzerten und Lyrics und diesem Gesamtkunstwerk, wo Menschen, die bei ihr andocken, wissen, ich bin auf einmal mit Hunderten von Millionen weltweit vernetzt. Es gibt riesige Facebook, Instagram-Gruppierungen, wo du Tag und Nacht da im Grunde eintauchen kannst. Und du bist weniger allein, wenn du dir dein eigenes Leben mit ihrer Sprache deutest. So, und jetzt würde ich schon sagen, Das ist eine Qualität, die man ja normalerweise der Religion zuschreibt. So, das ist das, was Religion leistet, Vergemeinschaftung, so dass sie zu einem wahren Leben verhilft, durch und mit anderen. So, das heißt, sie übernimmt schon viele Funktionen, die klassisch mal religiös waren, aber ohne transzendente Selbstüberhöhung. Das liegt ihr nun wiederum völlig fern, sondern ja, ich bin einer von euch. Am Ende gibt's gebrochenes Herz und viele Tränen und darin eben auch Wiedergeburt zu einem neuen Leben. Es geht weiter, trotz aller Schmerzen.
Ich finde, sie hat einfach eine tolle Gabe, sich selbst ein Stück weit zu erkennen und aber auch die Menschen in dieser Welt, vor allen Dingen eben ihre eigenen Fans und Anhänger, eben denen auch das Gefühl zu geben, ich bin erkannt, so wie ich bin. Und so wie ich bin, ist es aber auch gut und zugleich ein anderes Leben ist immer auch möglich. Das, finde ich, ist schon die halbe Miete in wilden Zeiten, wo wir alle merken und ja auch fragen, was ist los? Wohin gehen die Züge? Welche Kräfte zerren und ziehen an unserer Kultur, in unserer Gesellschaft? Sie kann da schon, ja, sie hat irgendwie ein bisschen was Orientierendes, aber ohne so normativ aufzutreten und zu sagen, so ist es und so weiter. Natürlich muss man auch zugeben, das finde ich auch, durchaus zweifelhafte Zeitgeister spielen ihr natürlich auch zu und machen sie erfolgreich. Ich habe jetzt mit dem Singer-Songwriter Johannes Falk, den ich für einen der besten christlichen und auch außerchristlichen Songwriter und Musiker mit seiner Band zusammen unserer Zeit halte, der hat die Reißleine gezogen und hört auf. Das hat mich erschüttert. Jetzt neulich beim Abendessen sagte er, ja, das ist einfach auch, ich nenne das jetzt mal der Geist der Zeit, dass die ganz Großen mit ihren Konzerten und ihren Tournees und mit diesen unfassbar hohen Preisen dafür sorgen, du gönnst dir halt dann wirklich Taylor Swift, aber dafür bist du nicht mehr in diesen eher kleineren Geschichten auf den unteren Leveln. The winner takes it all. Und da sehe ich auch durchaus kritisch einen Geist der Zeit, dass diese oberen wenigen Prozent im Sport, in der Wirtschaft und auch in der Musikindustrie in der Tat dazu führen, dass viele andere schlichtweg nicht überleben können. Ja. Von daher, naja, das ist wie immer Zeitgeist durchaus auch eine zweischneidige Geschichte.
Ganz kurz noch einen Gedanken, weil ihr das eben auch angesprochen habt. Sie erzählt uns mit ihren Songs Geschichten. Sie liefert ganz viele Lyrics, sie erzählt uns Geschichten. Und was sie natürlich auch tut, diese Geschichten geben uns auch die Möglichkeit, unser Leben durch diese Geschichten neu zu deuten und auch die Zeit neu zu deuten und uns selber zu diesen Texten, zu diesen Geschichten ins Verhältnis zu setzen. Ich möchte da jetzt keinen Vergleich zu biblischen Geschichten aufmachen, aber das würde sich natürlich anbieten in dem Fall. Mhm. Ja. Genau, aber sie ermöglicht andere Selbstdeutung durch die Songs, durch die Geschichten, die sie uns erzählt.
Und deshalb steht sie im Gegensatz zu dem, was man durchaus eine patriarchale Positionsmacht nennen könnte, steht sie für, naja, auch wenn sie da durchaus kritisiert worden ist, aber sie steht für eine weibliche Ermächtigungsmacht und spricht vermutlich deshalb gerade auch eben in einem Zeitalter, wo das ja stark auf dem Vormarsch ist, wo man sagen könnte, der Zeitgeist ist in dieser Weise auch die
Zeitgeistin,
ermächtigender Zeitgeist. Ne? Deswegen kann man schon auf den Gedanken kommen, ist Taylor Swift nicht eine Zeitgeistin unserer Tage? Die Antwort auf diese Frage überlassen wir aber gerne unseren HörerInnen. Danke für euer Interesse. Danke, liebe Jana, dass du bei Geistzeit zu Gast warst. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Und wir wünschen dir ein sensationelles Konzert hier im Letzigrund in Zürich.
Vielen Dank.
Alles Gute.
Ciao.
Vielen lieben Dank. Ciao.